Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Nuske. In der kommenden Nacht werden wieder die Uhren umgestellt, und zwar nach vorne. Die Zeit zwischen 2 Uhr und 3 Uhr wird also übersprungen. Viele würden zurzeit noch viel weiter in die Zukunft springen wollen, in die Zeit nach Corona nämlich, wenn wir diese Krise alle hoffentlich gut gemeistert haben. Andere wollen lieber zurück, um ihre Weichen anders stellen zu können. Zurzeit allerdings beherrscht Corona unser aller Leben und damit natürlich auch die Kultur, zum Beispiel die Musik. Wenn das Publikum nicht kommen kann, dann komme ich eben zum Publikum. Das hat sich der Pianist Igor Levit gedacht und so hat er als einer der ersten angefangen, in Zeiten von Corona seine Musik über Videostream zu verbreiten. Internet statt Konzertsaal also. Der Pianist spielt während des Shutdowns jeden Abend um 19 Uhr ein Klavierstück, das dann übertragen wird aus seinem Wohnzimmer und 100.000 Menschen folgen ihm dabei. Auch Orchester kann man zurzeit auf diese Weise erleben. Gestern Abend, eine Stunde vor Mitternacht unserer Zeit, haben Musiker um den Dresdner Cellisten Jan Vogler einen 24-Stunden-Livestream aus New York gestartet, der Stadt, aus der uns ja zurzeit besonders beunruhigende Nachrichten in Sachen Coronavirus erreichen. Jan Vogler lebt in Dresden und auch in New York. Jörn Florian Fuchs, Sie haben den Livestream auf YouTube für uns verfolgt und er läuft ja auch immer noch bis um 23 Uhr heute Abend. Was wird denn da zurzeit geboten?
Also im Augenblick, und zwar in dieser Sekunde, daran merkt man, dass wir hier auch wirklich live sprechen, spielen jetzt gerade Edward Aaron und Jeevan Park, Klavier und Cello sind das, spielen gerade Mendelssohn. Und das fängt in dieser Sekunde an und ist ja tatsächlich wahrscheinlich wieder sehr schön, denn ich muss sagen, die vielen Stunden, die ich verfolgt habe vor dem Computer, fällt einem schon auf, dass das also keinerlei Amateurveranstaltung ist, sondern Jan Vogler ist offenbar so gut vernetzt, dass er wirklich die unterschiedlichsten Musikerinnen und Musiker und auch die unterschiedlichsten Besetzungen hier realisiert hat. Und das Repertoire, das ging tatsächlich von ganz frühem Barock bis hin zu zeitgenössischer Musik, auch ein bisschen Jazz, ein bisschen sogar ins Poppige mit Arrangements, das viele klassische Musiker dann eben Jazz oder Pop selber arrangiert haben. Und also das entwickelt wirklich einen Sog, auch was den Überraschungseffekt betrifft. Ich musste da an das berühmte Progetto Martha Argerich denken, die das seit Jahren gemacht hat. Da ist es auch immer so, dass man sagt, ja, wir spielen die nächsten 2 bis 5 Stunden und man weiß nur, Frau Argerich ist da und sonst weiß man wenig. Und man lässt sich also bis auf die zur letzten Sekunde immer sehr überraschen.
Spielen die denn zurzeit jetzt wieder und sitzen die auch bei sich zu Hause im Wohnzimmer, wie das ja bei anderen der Fall ist?
Ja, jetzt sieht man die beiden, die ich gerade erwähnte, eben mit Mendelssohn, die sieht man im Wohnzimmer mit einem schönen blauen, leicht abstrakten Bild im Hintergrund. Das ist überhaupt etwas, was ganz faszinierend ist. Man bekommt wirklich die Wohn- und Arbeitszimmer von diversen Künstlern hier zu sehen. Das ist ganz, ganz erstaunlich und durchaus mal sehr, sehr interessant. Technisch ist das so realisiert, dass Jan Vogler mit Kollegen moderiert, live, aber es gibt dann auch einzelne Segmente, die vorproduziert wurden. Zum Beispiel hat die Gruppe The Knights vorhin Musik gespielt in verschiedenen Kostümen. Da sah man dann als Bild im Bild einen Musiker, der mit einer Affenmaske kam, ein anderer hatte einen freien Oberkörper und so gab es ein nettes Maskenspiel. Also so kleine szenische Elemente sind dort auch immer wieder zu sehen gewesen und sind zu sehen. Ganz eindrücklich gestern, eine Stunde nachdem das begonnen hatte, zum 19 Uhr New Yorker Zeit, bei uns Mitternacht, da gibt es ja im Moment die Aktion in der Stadt, dass man klatscht, Applaus für die Hilfskräfte jeweils. Mhm. Und da hat sich hier David Robertson, der berühmte Dirigent für zeitgenössische Musik, noch mit einer Kollegin eingefunden per Video und hat das Stück Clapping von Steve Reich gespielt. Das ist ein moderner Klassiker. Das sind tatsächlich eben 4 Hände, die aber nach einem ganz, ganz genau notierten Tonmaterial dann nach ganz genauen Noten hier performen. Auch das ist natürlich dann in dieser Situation doch was Berührendes und auch was Einmaliges.
Wollen wir jetzt mal reinhören, was sich da gerade bietet?
Genau, das ist immer noch der Mendelssohn.
Musik Herr Fuchs, waren denn auch die ganz großen Namen dabei, die sich an dem 24-Stunden-Marathon beteiligt haben?
Teilweise ja. Gil Chaham hat vor ein paar Minuten noch gespielt. Es gab auch Videobotschaften. Emanuel Ax etwa, der nicht aktiv im Moment ist, war mit einem rauschenden Bart dort zu sehen, was auch für heitere Kommentare gesorgt hat, hat sich immerhin dadurch, also per Video, ins Spiel gebracht. Und das Ganze ist ja eine Charity-Aktion. Und man soll also an die diversen New Yorker Hilfsorganisationen jetzt spenden. Die Idee ist aber auch, so ein 24-Stunden-Stream jetzt in anderen Städten zu realisieren. Tokio ist angedacht und für uns natürlich wichtig auch Berlin. Da arbeitet Jan Vogler wohl gerade mit Hochdruck dran. Wobei man auch sagen muss, in diesen Zeiten, das ist natürlich ganz, ganz interessant, es gibt auch für die Musikerinnen und Musiker in unseren Breiten, die ganz akute Not haben, im Moment ein Portal, nämlich sängerhilfe.de, Sänger mit AE geschrieben, da kriegt man auch kurzfristig Hilfe und Unterstützung. Es ist unter anderem vom Magazin Oper ins Leben gerufen. Das wäre etwas, an denen sich Leute in Not im Moment sozusagen in unseren Breiten wenden können und vielleicht aber demnächst dann auch, wenn es eben dieses 24-Stunden-Stream Hashtag Berlin gibt.
Es gibt ja zurzeit ganz, ganz viele solche Livestreams im Internet, aber das Ereignis, das können Sie ja eigentlich nicht ersetzen, weil man eben nicht dabei ist, nicht im Konzertsaal, auch nicht bei diesen Leuten zu Hause. Andererseits beschwören ja gerade solche Konzerte dann auch die Kräfte der Musik. Man will Mut machen und man will Hoffnung vermitteln. Ist das denn jetzt in diesem Fall gelungen, würden Sie sagen?
Absolut, das ist wirklich ganz, ganz bemerkenswert und man bleibt da auch am Ball, auch wenn die Nacht dann halb rum ist. Nur noch ein Beispiel vielleicht, der Countertenor Andrew Roth Costanzo, sehr bekannt, singt viel an der Met. Er hat zum Beispiel das Lamento von Dido aus Dido and Aeneas von Purcell gegeben, sich selbst am Klavier begleitet, hat ein paar Kerzen aufgestellt, um dort wirklich eine Stimmung und eine Inszenierung auf kleinstem Raum auch noch zu schaffen. Und es ist überall diese tiefe Verbundenheit und nicht nur Trauer und Melancholie ob der Krise, sondern es ist immer wieder auch etwas Positives, was vor allen Dingen in den Videobotschaften, auch in der Moderation durchkommt. Vogler macht das extrem charmant, das hat wirklich alles Hand und Fuß und das ein oder kleine technische Ruckeln mal oder der ein oder andere Schnitt, der nicht funktioniert, den kann man da verschmerzen. Ich bin wirklich erstaunt, wie professionell und intensiv tatsächlich das Ganze dann doch bis jetzt ist und bis 11 Uhr unserer Zeit heute Abend kann man ja sich noch reinklicken.
Ja, vielen Dank. Jörn Florian Fuchs war das über den 24-Stunden-Livestream Music Never Sleeps aus New York. Neben den Konzertsälen und Opernbühnen sind auch die Sprechtheater geschlossen und dadurch fallen zurzeit auch zahlreiche Uraufführungen aus, Premieren neuer Werke also. Auch Festivals wurden reihenweise abgesagt, wo normalerweise Neues präsentiert wird. Die Mülheimer Theatertage, der Heidelberger Stückemarkt und nicht zuletzt auch das Berliner Theatertreffen. Diese Absagen sind nicht nur ein schwerer Schlag für die Menschen, die am Theater arbeiten, sondern auch für die Gegenwartsdramatik. Den neuen Stücken entgeht nämlich viel Aufmerksamkeit. Verzichten muss man aber auf gute neue Stücke trotzdem nicht. Man kann sie ja auch lesen. Und mit etwas Fantasie entsteht dann das Theater im Kopf. Thilo Sauer mit einem Plädoyer.
Theaterstücke in Buchform gehören mit zu den kleinsten Segmenten auf dem Buchmarkt. Vor allem, wenn es um Gegenwartsdramatik geht. Denn viele Menschen stellen sich das Lesen von Theatertexten als zu umständlich vor. Es seien eben Texte, die nicht für das Lesen gedacht sind. Lukas Bärfuß, Autor von Romanen, Essays und auch Theaterstücken, widerspricht.
Ich versuche immer, meine Stücke so zu schreiben, dass man sie auch lesen kann, weil Schauspieler sind zuallererst Lesende. Und die allererste Probe heißt auch die Leseprobe im Theater. Und auch Regisseure sind und Dramaturgen sind zuerst Lesende.
Lesende müssen sich also auf den Text verlassen können, der zwar für die Bühne geschrieben ist, aber eben auch für sich spricht. Man muss nicht die Liste mit handelnden Figuren daneben legen oder die Figuren im Dialogtext immer mitlesen. In einem guten Stück erschließen sich die Figuren über den Inhalt und den Stil. Tatsächlich hat das Lesen von Theaterstücken eine lange Tradition. Schillers Räuber wurden als Lesedrama geschrieben und nicht in erster Linie für die Bühne. Im 18. und 19. Jahrhundert, als das Reisen zu Theateraufführungen noch äußerst beschwerlich war, trafen sich die Menschen, um Stücke einfach zu lesen. Werke von Shakespeare und Ibsen wurden schon zu ihrer Zeit in Bänden gesammelt und verkauft. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war das Schauspiel prinzipiell weniger von der Inszenierung als von Worten geprägt. In Shakespeares Stücken wird die Situation in der Figurenrede klar umrissen und im Naturalismus wird der eigentliche Sprechtext von ausufernden Regieanweisungen begleitet, die genau erklären, wie die Bühne aussehen soll, die Kostüme und letztlich auch die Inszenierung. So fällt es selbstverständlich leichter, sich einen kompletten Theaterabend vorzustellen. Der Autor und Dramatiker John von Düffel über die größten Herausforderungen beim Lesen von Theatertexten.
Also die Theaterfantasie, die man dazu hat, ist auch sehr schwer mit anderen mitzuteilen und zu kommunizieren. Die Lücken sind größer, weil weniger ausgefüllt ist. Es gibt weniger Beschreibungen, es gibt nur den Dialogtext, wenn man so möchte. Und dadurch ist man mit so einem Theatertext ganz anders allein gelassen als Leser jetzt im stillen Kämmerlein.
Denn eigentlich ist das Theater ja von Gemeinschaft geprägt. Das Publikum bildet eine Gemeinschaft, genauso wie die Inszenierung in der Gemeinschaft von Regieteam und Darstellern entwickelt wird. Das Lesen von Theaterstücken ist also immer ein Lesen mit Leerstellen, die Raum für die Inszenierung lassen. Seit dem Aufkommen des Regietheaters sind diese Leerstellen noch größer geworden. Dramatiker beschreiben seltener konkrete Bühnensituationen. In den 1980er Jahren entwickelte sich sogar eine Art Antitheater, in dem Autoren Regieanweisungen gaben, die unmöglich zu erfüllen sind. Gleichzeitig sollen diese Leerstellen die Lesenden, so hofft von Düffel, zu einer eigenen Inszenierung im Kopf anregen. Oft gehen Theatertexte aber auch direkt in den Körper, weil sie eine Sprache nutzen, die von einem ganz eigenen Klang und Rhythmus geprägt ist. Deswegen lohnt es sich auch, Texte nach einer Aufführung zu lesen, meint der Dramatiker Ferdinand Schmalz.
Ich glaube, Interesse ist vom Publikum schon immer da. Auch um nochmal weiter dran zu arbeiten an den Stücken, wenn man was gesehen hat, nochmal schauen, wie schaut das textlich aus.
Auf diese Weise lässt sich auch nachvollziehen, wie sich die Regie mit einem Stück auseinandersetzen musste. Denn oft fordert der Text bereits in seiner typografischen Gestaltung. So steht in Ode von Thomas Melle der Text der Protagonisten immer zentriert, während die anderen Stimmen, je nach ihrer politischen Ausrichtung, links- oder rechtsbündig sind. Schmalz' Stück Dosenfleisch endet dagegen mit einer Art konkreter Poesie, in dem das Wort Jetzt in verschiedenen Schriftgrößen über das ganze Blatt verteilt ist. Inzwischen schenken auch die Verlage dem Lesen von Theatertexten wieder mehr Aufmerksamkeit. Suhrkamp will seine Theaterreihe Spektakulum neu gestalten und zugänglicher machen. Auch der Fischer Verlag hat seinen jährlich erscheinenden Sammelband komplett überarbeitet und die Reihe als dramatische Rundschau neu gestaltet. In einem Nachwort schreiben die Verleger, dass zeitgenössische Dramatik der perfekte Lesestoff für unsere effizienzfordernde Gesellschaft sei. Theaterstücke wären geschlossen wie Kurzgeschichten, komplex wie Romane, dicht wie Lyrik und diskursiv wie Essays. In diesem Sinne ist die Zeit von Shutdown und Quarantäne auch die perfekte Zeit, um ein anderes Lesen wiederzuentdecken.
Ein Plädoyer für das Lesen von Theaterstücken war das von Thilo Sauer. Eine Freiheit, die wir in Corona-Zeiten noch haben, ist das Spazierengehen. Am besten allein oder mit den Leuten, mit denen man ohnehin zusammenlebt. Doch wenn bei schönem Wetter, wie in der vergangenen Woche oder auch heute, alle gleichzeitig im Park auftauchen, um spazieren zu gehen, dann heißt es Abstand halten. In Frankfurt hat die Umweltdezernentin deshalb von Spaziergängen am Mainufer explizit abgeraten. Zu viele Leute dort. Immer wieder sieht man zurzeit Menschen, die haben sich einen Schal um Mund und Nase gebunden oder sie tragen sogar einen Mundschutz. Die Corona-Krise hat das Spazierengehen verändert, so viel steht fest. Aber sind das nur Äußerlichkeiten, die sich beim Spazierengehen verändert haben, oder ist das mehr? Das habe ich Martin Schmitz gefragt. Er beschäftigt sich nämlich als Professor in Kassel mit dem Spazierengehen aus wissenschaftlicher Sicht.
Ich glaube, es ist mehr, weil es gehen jetzt sehr viel mehr Menschen in ihre unmittelbare Umgebung hinein und nehmen sie wahr. Ansonsten sind sie ja immer vor dieser Corona-Krise, sind sie ja mit dem Auto aus der Tiefgarage raus zur Arbeit gefahren, von A nach B. Und jetzt will man natürlich, Stichwort Homeoffice, mal aus dem Haus gehen und macht eben einen Spaziergang, den man vielleicht vorher noch nie gemacht hat, nämlich in die eigene Umgebung. Und das Spazierengehen ist die einfachste Form, sich eine Landschaft oder eine Stadt zu erschließen.
Das ist ja auch eine Form, die es schon ganz, ganz lange gibt. Ein berühmter Spaziergänger war ja Goethe, der oft im Frankfurter Stadtwald spazieren gegangen ist. Und er hat geschrieben, ich ging im Walde so für mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Ist also auch ein Kern des Spazierengehens, dass man nichts sucht?
Ja, ich beziehe mich auf den Schweizer Soziologen Lucius Burkhardt, der in den 1980er Jahren die Spaziergangswissenschaft in Kassel, an der Universität in Kassel, erfunden hat. Entstanden aus einer kritischen Haltung seit dem Zweiten Weltkrieg zur Automobilisierung und dann in den 80er Jahren merkend, dass es noch nie so viel Mobilität gegeben hat, trotz dieser Städtebaukritik, die sich ja im Wesentlichen auf den automobilen Ausbau bezogen hat. Dass es also noch nie so eine große Mobilität gab und eine so große Beeinflussung durch die Medien. Und das hat natürlich unsere Wahrnehmung verändert. Das hat unsere Wahrnehmung verändert, weil wir jetzt Landschaften an einem Nachmittag das Burgund erkunden können und dann zu Hause erzählen, es ist nicht mehr das, was es mal war. Die Wahrnehmung besteht darin, dass also Milliarden von Eindrücken täglich auf uns einprasseln und wir aber nur das sehen, was wir gelernt haben zu sehen. Also wenn wir jetzt einen Spaziergang machen und die Kinder toben mit einer leeren Getränkedose durch die Gegend, reden wir dann von nordhessischer Landschaft oder Brandenburg. Und das ist aber eine Information, die bringen wir mit, die haben wir gelernt. Wir lernen Landschaft, wir lernen unsere Umgebung durch Reklame, durch Filme, unsere Vorstellungen, die wir hinterher auf eine bestehende Landschaft projizieren.
Wenn Sie sagen, wir sehen nur das beim Spazierengehen, was wir kennen, was wir gelernt haben, dann könnten wir natürlich auch Literatur gelesen haben, zum Beispiel Schiller gelesen haben, Eichendorff, oder wir haben in der Malerei zum Beispiel ein Bild von Caspar David Friedrich gesehen, über das Spazierengehen, über die Landschaft. Wie hat sich denn der Spaziergang im Laufe der Jahrhunderte verändert?
Also, wo Sie Schiller erwähnen. Schiller, das Gedicht Der Spaziergang. Dieses Gedicht handelt ja von dem Städter, der durch das Stadttor nach draußen geht und sieht jetzt auf das Feld, wo der Bauer sein Feld bestellt. Erst der Städter, der also nicht mehr von der Scholle leben muss, ist in der Lage, eine Landschaftsästhetik zu entwickeln. Also der Spaziergang ist hier natürlich der Ausdruck dafür, dass da etwas völlig Neues entsteht durch die Trennung von Stadt und Land. Die gibt es heute so nicht mehr. Insofern hat sich auch das Spazierengehen wiederum verändert. Also wir fahren wirklich in idyllische Landschaften. Wir suchen sie. Sie werden für uns auch gebaut.
Wenn man heute in Corona-Zeiten spazieren geht, dann will man ja raus aus der Wohnung und man will sich vielleicht auch einfach fit halten, man will gesund bleiben, an der frischen Luft sein. Entdecken wir da das Spazierengehen gerade neu?
Das kann schon gut sein, dass viele diesen Spaziergang, von dem wir eben sprachen, also den Gang um das eigene Haus in einen eigenen Alltag hinein, jenseits vom Arbeitsweg, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine gewisse Renaissance erfährt, weil es ist ja wahnsinnig spannend um einen herum. Man muss nur dafür ein Auge haben.
Das war Martin Schmitz, Professor für Spaziergangswissenschaften in Kassel.
Thank you.
So, und jetzt lernen wir wieder was in unserer neuen Rubrik.
Endlich mal erklärt.
Heute mit einem Begriff, der vor allem dann auftaucht, wenn es um das Erbe von Pina Bausch geht: Tanztheater. Denn die von ihr gegründete Tanzkompanie, die trägt den Begriff schon im Titel: Tanztheater Wuppertal. In den 70er Jahren hat Pina Bausch ihr Tanztheater gegründet. Am Opernhaus in Wuppertal wurde das klassische Ballett durch ihr Tanztheater ersetzt. Elisabeth Nehring, hat Pina Bausch also auch das Tanztheater quasi erfunden, kann man das so sagen?
Also ich würde nicht sagen, dass sie es erfunden hat, aber sie ist sicherlich die wichtigste Protagonistin des Tanztheaters deutscher Prägung. Und sie hat mit ihrem Werk, was ja über 40 Stücke umfasst, Maßstäbe für diese Kunstform gesetzt.
Was meinen wir denn eigentlich ganz genau, wenn wir von Tanztheater sprechen?
Ja, schon im Begriff fügen sich ja zwei Bereiche der Bühnenkunst zusammen, Tanz und Theater. Und deswegen kann man ganz grob sagen, dass beides, das Tänzerische oder Choreografische und das Theatrale, die beiden wesentlichen Elemente des Tanztheaters sind. Und tatsächlich kann man an Pina Bauschs Werk und auch ihrer künstlerischen Haltung Komponenten des Tanztheaters ausmachen, nämlich dass es grundsätzlich weniger um die perfekte Form einer Bewegung geht, wie zum Beispiel im klassischen Ballett, als darum, was die Bewegung eigentlich ausdrücken soll. Und Pina Bausch hat das in einem viel zitierten Satz zusammengefasst, der das sehr, sehr gut ausdrückt: Mich interessiert nicht, wie die Menschen sich bewegen, sondern was sie bewegt.
Wie geht das denn? Wie werden denn im Tanztheater tänzerische und theatrale Elemente miteinander verbunden, damit dann auch deutlich werden kann, was die Menschen bewegt?
Ja, grundsätzlich sind im Tanztheater die Bewegungen an und für sich schon aufgeladen mit dem Ausdruck von Emotionen. Da kann man ja sagen, das ist ja im klassisch-romantischen Ballett genauso und im Tanz sowieso fast immer so. Der Unterschied ist, dass die Bewegungen im Tanztheater ihren Ursprung in den tanzenden Persönlichkeiten haben. Also die Tänzerinnen zum Beispiel, die tanzen nicht mehr den weißen oder schwarzen Schwan oder irgendwelche Märchenfiguren, sondern sie entwickeln zusammen mit dem Choreografen oder der Choreografin Bewegungen und Szenen aus ihrem Inneren heraus. Und um nochmal Pina Bausch zu bemühen, sie hat eine berühmte Fragetechnik entwickelt, ganz persönliche Fragen an die Tänzer, zum Beispiel nach ihren Ängsten und Sehnsüchten gestellt. Und daraus haben sich dann Bewegungssequenzen und Szenen entwickelt für das Stück. Und das hat dann Pina Bausch so lose aneinandergereiht, wobei wir bei einem weiteren Merkmal des Tanztheaters wären, nämlich dem Revue- und collageartigen Charakter der Stücke. Im Tanztheater gibt es fast nie eine durchgehende Narration.
Nun ist Pina Bausch ja nicht die einzige Choreografin, die Tanztheaterstücke kreiert hat. Johann Kresnik ist da ja auch zu nennen. Da gibt es diese berühmte Anekdote, dass er Georges Balanchine, in dessen Ensemble er ja mittanzen durfte, gefragt hat: Was mache ich als 28-Jährige auf der Bühne im weißen Trikot, während ich eine Tänzerin von einer Diagonale in die andere schleppe? Wo hat denn diese künstlerische Bewegung des Tanztheaters, wo hat die ihren Ursprung?
Also wenn wir mal ganz weit zurückgehen, zum Ende des 19. Jahrhunderts, da hat sich dann quasi als Gegenbewegung zum damals vorherrschenden klassischen Ballett der sogenannte moderne Tanz entwickelt. Das ist ein großer Überbegriff für verschiedene Strömungen. Und eine davon war der Ausdruckstanz, der sich vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum stark entfaltet hat. Mary Wigman und Rudolf von Laban sind hier wichtige Vertreter und Vertreterinnen. Und der Ausdruckstanz, so viele unterschiedliche Formen er unter den jeweiligen Choreografen genommen hat, wurde grundsätzlich als Befreiung verstanden von den Zwängen des klassischen Tanzes, von den Einschnürungen des Körpers, von der Formelhaftigkeit der Bewegung. Und was stattdessen zum Ausdruck kommen sollte, waren die Emotionen, das wahre, oft auch höhere Selbst des Menschen. So wurde das damals verstanden und ging so ein bisschen in die esoterische Richtung zum Teil. Und was das Tanztheater damit verbindet, bei allen Unterschieden, ist eben die Idee der Befreiung des körperlichen Ausdrucks aus bestimmten vorgegebenen Formen. Beim klassischen Ballett ist das ja ganz, ganz stark. Da müssen ja die Positionen immer alle ganz genau stimmen. Mhm. Und das ist eben im Tanztheater ganz anders. Da geht es eben vornehmlich nicht um die Virtuosität, sondern darüber, etwas über den Menschen zu erzählen. Und einer der wichtigsten Vorläufer war sicherlich der Choreograf Kurt Joos, bei dem Pina Bausch auch gelernt hat. Der hat in den 30er Jahren wichtiges, berühmtes Antikriegsballett geschaffen, der Grüne Tisch.
Antikriegsballett, das klingt ja auch sehr politisch. Welche Themen sind es denn, die da aufgegriffen werden im Tanztheater, Frau Nehring?
Ja, die Themen sind breit gestreut. Bei Pina Bausch waren es häufig so Beziehungen zwischen den, sie hat das noch sehr binär gefasst, zwischen den Geschlechtern, also zwischen Mann und Frau, aber auch um individuelle Geschichten, Erinnerungen, Ängste, Traumata. Johann Kresnik, den Sie ja auch schon erwähnt haben, der hat so etwas eher wie Agitprop gemacht, Stücke über historische Figuren wie Ulrike Meinhof oder die Kanzlergattin Hannelore Kohl oder auch die Mitläufer des Nationalsozialismus, also hochpolitische Stücke, die oft mit grellen Überzeichnungen gearbeitet haben. Und was diese unterschiedlichen Strömungen aber eint, ist immer ein Interesse am Menschen als gesellschaftliches Wesen, ein Interesse an der Realität, die zum Gegenstand der Bühnenproduktion gemacht wird, wenn auch eben nicht in einer eindeutigen, sondern mehrdeutigen Weise. Also das Tanztheater zeigt Reibungen, Konflikte, Ängste, Machtverhältnisse, aber auch Liebe und Sehnsucht und sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene.
Vielen Dank, Elisabeth Nehring war das in unserer Rubrik endlich mal erklärt zu der Frage, was ist eigentlich Tanztheater? Und jetzt noch die Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Der verlegerische Leiter des Klett-Cotta Verlages Tom Kraushaar, er ruft Buchfreunde und Leser zum örtlichen Bücherkauf auf. Die Schließung von Buchhandlungen im Zuge der Corona-Beschränkung, die seien für den Buchmarkt das größte Problem. Das sagte er der Samstagsausgabe der Welt. Fast jede Buchhandlung habe einen Webshop, viele böten derzeit besonderen Lieferservice an. Erkundigen Sie sich doch über die Bestellmöglichkeiten bei Ihrer lokalen Buchhandlung, empfahl Kraushaar. Es gehe momentan nämlich auch darum, den deutschsprachigen Buchhandel als großartiges, über Jahrhunderte gewachsenes Netzwerk, eine unvergleichliche Errungenschaft von unschätzbarer wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung, zu sichern, so der Verleger. Das Hamburger Unsorgtheater ist durch die Corona-bedingten Unterbrechungen der Aufführungen in Finanznöte geraten. Die nächste Spielzeit war schon durchgeplant. Auch in dieser Saison hätten wir noch 3 große Inszenierungen gehabt. Jetzt sind wir in aktuellen, akuten finanziellen Schwierigkeiten. Das sagt Intendant Michael Lang heute der Bild-Zeitung. Die niederdeutsche Bühne lebe von den Einnahmen an der Kasse, ergänzte er. Die brechen jetzt weg. Die Kosten aber blieben. Auch das Klavierfestival Ruhr verschiebt wegen der Corona-Pandemie alle Konzerte, die bis Ende Mai geplant waren. Der Spielbetrieb des Festivals solle voraussichtlich Anfang Juni beginnen, teilten die Organisatoren mit. Die Veranstaltungen sollen bis in den Herbst dann hinein nachgeholt werden. Eigentlich war für den Beginn des Festivals der 21. April angesetzt. Tickets für die verschobenen Konzerte in zahlreichen Städten des Ruhrgebiets bleiben den Angaben zufolge gültig, können aber auch umgetauscht oder am Kaufort zurückgegeben werden. Ouija, das ist der Fotograf, der Porträtist des anderen Amerika aus dem frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Arme Menschen, Kinder, die auf einer Feuertreppe übernachten, Menschen, die auf den Stufen eines Gerichtsgebäudes kauern, ein abgeführter Einbrecher, Straßenverkehrsunfälle, Automobilzusammenstöße, die Feuerwehr im Einsatz, brennende Häuser, Menschen, die demonstrieren, Menschen in Gefahr, in Bedrängnis. Nie Hochglanz, nie heile Welt. Ouijis Fotos, der eigentlich Asher Fellick hieß, aus den 30er Jahren zählen zu den berühmtesten in der Geschichte des Fotojournalismus. Das ungeschminkte, realistische Leben in Schwarz-Weiß-Fotografien. Über 50 dieser Fotografien aus Privatbesitz, die seit über 80 Jahren nicht zu sehen waren, die sollen nun in wenigen Tagen am 4. April in New York online versteigert werden.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Alle aktuellen Informationen zu Corona bekommen Sie gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.